Herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Ja, aber das ist nicht alles. Wir haben noch die Rubrik Tommys Promis.
Richtig, da nehme ich ein Mikro und gehe auf rote Teppiche und finde raus, was Österreichs Promis wirklich interessiert.
Na, was dann? Herzlich willkommen zu Hangweirer und Palfrader, Episode 5.
Mit einem ganz besonderen Gast, auf den wir sehr, sehr gespannt sind. Robert, magst du sagen, wer da ist?
Der größte Meterprügel, der mir jemals untergekommen ist. Maria Happel.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Selten so herzlich begrüßt worden.
Wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Als wenn es eine Bestätigung benötigt hätte, dass die Größe eines Menschen nicht in Zentimetern gemessen wird. Du bist der beste Beweis dafür.
Du auch.
Das ist eine Frechheit.
Nein.
Maria, ich habe schon mehrere Male mit dir eine Bühne teilen dürfen. Wir haben gedreht miteinander, erst neulich. Was mir aufgefallen ist, du bist eine Österreicherin gefangen im Körper einer Deutschen.
Das kann man so sagen, ja. Also das ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Deutsch noch da vorhanden ist, weil ich irgendwann, also wie ein Kind, was aufwächst und zum ersten Mal sein Ego entdeckt und das erste Mal vom Spiegel nicht den Namen sagt, sondern das Wort Ich. Ja, so geht es mir auch so, dass ich halt mittlerweile, obwohl es eine deutsche Domäne ist, ich im Fußball für die österreichische Mannschaft halte.
Weißt du, das war so auffällig. Ich muss das dem Tom erzählen.
Ja.
Ich sitz neben ihr und denk mir, die ist nicht integriert, die ist assimiliert. Wann ist das passiert?
Wahrscheinlich schon bevor ich hierher kam. Also vielleicht habe ich Wien gesucht oder es hat mich gesucht oder ich weiß es nicht. Ja.
Wie alt warst du, als du nach Wien gekommen bist?
Ich war 25, als ich zum ersten Mal hier war. Ja. Und dann, als ich engagiert wurde, war ich 27 oder 28. Und dann habe ich mit 30 mehr oder weniger meinen Mann kennengelernt auf der Bühne des Burgtheaters.
Der aber Deutscher ist. Also so weit ist es dann doch nicht gegangen, dass du gesagt hast, ich nehme
mal... Du wüsstest, das habe ich auch gedacht. Er ist ein waschechter Berliner, nicht im Körper eines Österreichers, aber er hat einen Pass. Also meine Schwiegermutter war ein original Wiener Mädel. Und deshalb ist mein Mann ein Österreicher. Also insofern... Bin ich, ja.
Ich habe das Vergnügen, ihn auch zumindest rudimentär kennen zu dürfen und habe schon gedacht, na, der ist eigentlich, der klingt zwar wie ein Deutscher, aber das ist ein Österreicher.
Ja.
Also hast du das weitervererbt an deine bezaubernden Töchter?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass das wirklich, also bei meinem Mann ist schon einfach die Liebe zur Wiener Mehlspeisküche durch die Mutter. Ja, war schon so verinnerlicht, ja. Und ja, ich musste mich alleine da auch schon anpassen und heranreichen an den Kaiserschmarrn von der Schwiegermutter und so weiter, ja. Und die alten Rezepte, die sind nach wie vor, ja, die waren sehr früh in unserer Familie. Und klar, die Kinder sind, also die Paula ist in der Semmelweis-Klinik zur Welt gekommen und die Annemarie in Berlin, weil wir für 3 Jahre nochmal weg waren, aber die sind hier aufgewachsen und die sind mitten im Dritten zu Hause. Ja.
Die klingen aber nicht so wie manche Kinder in meinem sozialen Umfeld, so als wären sie in Berlin-Mitte aufgewachsen, sondern die klingen halt wie Österreicher.
Ja.
Ja, das ist seltsam, oder? Dass manche Kinder mittlerweile, die waschechte Wiener sind.
Wie ist denn das an der Burg? Gibt es da Vorlieben, was das betrifft, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Ist das eine Sprache, die sich einander angleicht?
Ja, es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, das Einzige, was uns trennt, Österreich und Deutschland, ist die Sprache. Ja. Wir sind ja Gott sei Dank auch weit entfernt von dem Burgtheater Deutsch, was es mal gab, ja. Also das hat gar nichts mit einer Technik zu tun, dass man flüstert und auf Rang verstanden wird, aber die Sprache als solche hat sich doch irgendwie verändert, ja.
Ich wäre ja wahnsinnig gerne ein Sportreporter in den 50er Jahren gewesen.
Wegen der Sprache?
Ja. Ja. Da zappelt der Ball im Netz.
Ich dachte wegen Ernst Happel.
Nein, wenn man diese alten Filme sieht, ja, wie die kommentiert haben. Auch diese junge Dame ist begeistert vom Spiel. 2-1 für unsere Mannen. Es ist herrlich, wie die das kommentiert haben.
Ja, man musste vielleicht auch noch viel mehr malen,
ja,
weil man das Bild nicht dazu hatte.
Vielleicht, weil die Tontechnik auch noch nicht so weit war. Das kann auch sein.
Auch das, ja, sicher. Viele Sachen.
Ja, aber das sieht man auch, in welchen kurzen Zeiträumen sich ganz, ganz viel verändert. Kannst du was mit der sogenannten, unter Anführungszeichen, Jugendsprache anfangen?
Ja, ich muss ja.
Also, ja.
Wenn ich meine Töchter verstehen will, muss ich mich damit beschäftigen. Ja.
Ja.
Ich glaube, dass die Sprache ununterbrochen eine Entwicklung da, also das war ja bei uns schon so. Ja, wir hatten ja auch unsere Spezialwörter oder das, was man da irgendwie dann plötzlich, was so in war, ja. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gerade einen Studenten, der sagt, statt ja genau oder ja cool.
Safe
oder
so, wahrscheinlich.
Safe, ja. Und ja, safe. Ja. Also das ist gerade halt unglaublich angesagt und ja, man übernimmt es ja auch. Also
ist das so? Also
no cap.
Ja.
No cap.
No cap, ja. Lol.
Im Boomer-Podcast.
Wobei natürlich, ja, ich größten Wert auf die Sprache lege und auch auf die, auf das Malen von Sprache oder das Musizieren. Also für mich ist Sprache ja auch Musik, ja, und insofern hänge ich da auch immer sehr und bin sehr genau in meinen Rollen, also nicht in der Umgangssprache, aber in den Rollen, lege ich sehr großen Wert auf Genauigkeit in der Sprache.
Gutes Stichwort, Musik. Du hast einen Abend auf die Bühne des Burgtheaters gebracht, der hieß Spatz und Engel. Das war deine Idee. Da singst du auch. Und das letzte Mal, als wir beide gemeinsam auf der Bühne gestanden haben, hast du auch Klavier gespielt. Und ich wusste das nicht, wie musikalisch du bist. Wann hast du begonnen, Klavierunterricht zu nehmen? Wäre das eine Option gewesen, auch Musikerin zu werden?
Ja, natürlich. Das war eine Option. Es war auch der dringende Wunsch meiner Eltern. Meine Mutter sah mich als Domorganistin, von welchem Dom auch immer. Aber ich habe also mit 5 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe sehr viele ältere Geschwister, die alle Klavier gespielt haben. Und es war eine ganz natürliche Folge, dass man halt sich nach dem Mittagessen oder wann auch immer ans Klavier setzt. Und mit 9 Jahren habe ich dieses Amt der Dorforganistin übernommen.
In welchem Dorf?
Das Dorf heißt Rück, wie zurück oder verrückt oder keine Ahnung.
Verrückt eher.
Rück im Spessart. Und das ist so Einzugsgebiet, also es liegt so zwischen Würzburg und Aschaffenburg oder Frankfurt. Also wir sind gerade so der letzte Schwanzzipfel des bayerischen Löwen. Und ja, unter Franken, also keiner, es ist so ein bisschen grenzwertig im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bayern sagen, nein, ihr gehört nicht mehr zu uns. Die Hessen sagten, bleibt bei den Bayern.
Keiner will
also,
die haben.
Ja, wir sind so ein bisschen,
oh je.
Ja, okay. Es ist so, ja. Aber, okay. Und jetzt kommt es, wir sind ein tolles Weinanbaugebiet.
Oh. Das macht euch für uns natürlich wahnsinnig interessant.
Es ist, die Grenze der Limes läuft da vorbei. Also das heißt, ich behaupte ja, Blaufränkisch hat was mit mir zu tun.
Ja,
Ja, die Römer.
Ja.
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 Die Nasen.
Ja. Bei mir ja auch. Na, nicht, das Ritterromanische. Bei mir nicht. Das Ladinische.
Ja, das ist doch hervorragend.
Ja. Wann hast du beschlossen, dass Musik weniger wichtig sein würde als Schauspiel?
Zu dem Zeitpunkt, als ich begriffen habe, dass Katzen und Eisenbahnwaggons auf der Bühne mich nicht so sehr interessieren wie eine Menschengestaltung. Also
das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich habe jetzt auch gerade so mit den Augen so gegen den Plafond geschaut
und hast aber nichts gefunden, oder?
Ja, ich habe irgendwann begriffen, dass Cats und Starlight Express nicht meine Welt sind.
Oh, mein Gott.
Was sind wir für Trotteln?
Ja, was sind wir? Ich glaube, wir sollten uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen, dass wir zu deppert sind, das zu begreifen.
Nein, ich bin nach Hamburg gegangen. Ich wollte Musical machen. Ich hatte einen tollen Musiklehrer in Hanau. Das war dann auf ein Musikgymnasium, das ich besucht habe. Und dem habe ich mich irgendwann anvertraut. Ich finde das schon toll mit der Orgel und so. Aber immer auf der Empore im Hintergrund zu sein. Und unten spielt sich das große Theater im wahrsten Sinne des Wortes ab. Ja, meine ersten Monologe, wenn der die Arme ausgebreitet hat, der Pfarrer am Altar und die Prozessionen und die Lichter und die Kerzen, die da reingetragen wurden. Und du sitzt oben und wartest auf den Einsatz. Ja, das ist toll, wenn du am Ende die Tutti-Taste drücken kannst und von oben wow, das reindröhnt. Mhm. Ja. Aber ich habe mich immer da unten gesehen. Aber es war eine Männerdomäne. Ja. Und die Möglichkeit, da hinzukommen, war dann irgendwie das Theater. Und mein Musiklehrer, der war toll und der hat das verstanden und der ist zu meinen Eltern gefahren und hat ihnen gesagt, das Mädchen muss was machen mit Musik, ist klar. Und hat, also ein Hesse damals, singe, spreche, tanze. Das ist die Zukunft. Ja. Musical.
Aber ich glaube, so mancher Musical-Fan freut sich über die Wertschätzung, ne? Also weil
ja,
man ja doch das Gefühl hat, von der Hierarchie her, ne, hat man hier mal ganz weit oben das Theater und irgendwo da unten im Keller das Musical. Es ist doch jetzt spannend,
richtig,
wenn die Maria Happel sagt, eigentlich wäre ich gern Musical-Darstellerin geworden.
Ja klar, weil die können ja viel, viel mehr als viele Schauspieler. Die müssen ja wirklich diese drei Dinge beherrschen.
Ja.
Die müssen singen können, die müssen sprechen können und die müssen tanzen können. Und wenn sie das Ganze noch schauspielerisch füllen können, ist das, also niemand würde auf die Idee kommen, würde sagen, Oper ist drunter. Nein, das ist die Königin, ja. Wow. Aber dass man Musical so vernachlässigt, finde ich, oder so in
ist
diese Schublade gibt,
ne?
Ja, finde ich ganz, ganz falsch.
Jetzt hast du eine Schauspielausbildung in Hamburg, wenn ich mich richtig erinnern kann, genossen. Und ich kann mich erinnern, dass du mir erzählt hast, dass das nicht ganz so einfach war dort.
Nein, das hatte auch eben mit der Sprache zu tun. Also ich wollte singe, spreche, tanze lernen und dachte, das wäre Hochdeutsch. Also die Aussprache dessen, ja, dass ich selber verhaftet war in einem unglaublich starken unterfränkischen Dialekt, wo noch jedes Dorf vom anderen Dorf einen großen Unterschied macht. Das hat einfach gedauert. Ich bin nach der ersten Runde nicht durchgekommen. Man hat mir gesagt, eine wunderbare große Prinzipalin damals der in Hamburg an den Kammerspielen, eine Österreicherin, eine Wienerin, Ida Ehre, die hat damals den Vorsitz gehabt und sie hat mich abgeschmettert. Aber wie? Ja, also sie hat damals gesagt, als Schauspielerin muss man entweder in der heutigen Zeit damals temperamentvoll oder zumindest originell sein. Aber leider sei ich von beidem nichts.
Wow. Das also, hätte mich vernichtet.
Hat es mich auch fast. Also ich weiß, dass ich 3 Tage lang in einem abgedunkelten Zimmer lag. Für mich war klar, ich kann nicht zurück in mein Dorf. Also die Schande, dahin zurückzugehen, wäre noch größer gewesen als dieser Dolchstoß von Frau Ida Ehre. Es ist aber was ganz Tolles passiert damals und das hat meinen Ensemble-Gedanken bis heute hochgehalten. Mein Semester, mein Jahrgang, die haben alle bestanden und die haben alle ihre Scheine wieder abgegeben und haben gesagt, wenn Maria nicht bestanden hat, haben wir alle nicht bestanden. Und das war ein Präzedenzfall damals und ich durfte die Prüfung ein halbes Jahr später wiederholen.
Das ist unfassbar.
Madonna.
Das ist toll, oder?
Also diese Geschichte sucht ihresgleichen.
Wahnsinn.
Ja. Und deshalb glaube ich immer an die Kraft des Ensembles und bin immer eine Ensemblespielerin gewesen und werde es auch bleiben.
Großartig. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wie hast du dich aus dem, war das das Ensemble, das dich aus dieser dreitägigen Depression da rausgeholt hat, indem sie ihren Schein abgegeben haben?
Ja.
Oder war da was dazwischen?
Naja, die haben sich was überlegt auch. Also die haben sich alle so schwarze Kutten angezogen und haben ihre Scheine so vor sich gehalten. Und der Sprecher des Jahrgangs hat gesagt, sie haben mir gerade gesagt, Fähigkeit verpflichtet. Der Glaube an einen Menschen ist auch eine Fähigkeit. Und damit haben alle diese Scheine dahin gelegt, ja. Und wenn nur, also das ist natürlich für mein ganzes Leben war das einfach entscheidend. Ja, es gibt Menschen, die an dich glauben, auch wenn es der Rest der Welt nicht tut, die dich einfach rausholen aus so einem Dilemma, weil es war ein Dilemma. Also
wenn das nicht passiert wäre, hättest du es aufgegeben?
Wahrscheinlich. Was hätte ich tun sollen?
Was wäre der Plan B gewesen?
Ich würde auf einer Orgelbank sitzen.
Wirklich?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte ich dann dem nachgegeben und hätte Kirchenmusik studiert.
Was für ein Verlust wäre das gewesen für uns?
Ja, nicht für die Kirchenmusik.
Ja, aber die...
Ja.
Ach, wer weiß, also man weiß es ja nicht. Also ich könnte mir vorstellen, ich hätte immer versucht, irgendwas damit zu machen. Also ich weiß es nicht. Die singende Semmelverkäuferin oder ich weiß es nicht, ja.
Maria, ich liebe dich, aber dir hätte ich nicht einmal eine Salzstangerl abkaufen. Mann.
Ja. Na, irgendwas mit in der Richtung hätte man wahrscheinlich immer gefunden oder ich hätte, weiß ich nicht.
Ich sag das jetzt, ich sollte es vielleicht nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Ich habe eine Geschichte gehört und ich würde es wirklich, wirklich wahnsinnig toll finden. Ja, gib ihr was zu trinken, das ist eine gute Idee.
Bei der Gelegenheit, ja.
Ja, gib so wir trinken jetzt ein Glas oder Prosecco und... Trink einmal von deinem Prosecco und dann erzähl uns die Geschichte, bitte. Du weißt, dass ich ja Leute aus deinem sozialen Umfeld kenne und die habe ich kontaktiert und habe gesagt, ich hätte gern eine schöne Geschichte. Und eine Geschichte, wo ich wahnsinnig viel lachen habe müssen, war, als du zu einer Probe gefahren bist ins Arsenal. Jetzt muss man den Hörerinnen und Hörern ein bisschen was erklären. Das Arsenal in Wien ist sind Probebühnen fürs Burgtheater und ich glaube auch für andere Bühnen auch noch. Ich durfte dort ein einziges Mal schon proben, ist großartig dort. Und dort bist du hingefahren, weil du mit einem Kollegen einen Probentermin gehabt hast.
Also es waren Proben zu eben Spatz und Engel, wo wir ein kleines Orchester dabei hatten. Und in diesem Orchester war ein Geiger, den ich schon sehr, sehr lange kenne und den ich immer sehr verehrt habe. Ich nenne ihn meinen Teufelsgeiger. Klaus Riedl, ein fantastischer Musiker. Und der spielte da mit und ich sehe ihn mit seinem Geigenkasten da entlang spazieren. Und ich bin mit dem Auto gefahren und dachte, ah, der hat noch so weit zu gehen. Ich nehme ihn mit und wollte besonders witzig sein und fahre mit dem Auto so, schneide ihm den Weg ab, fahre auf den Gehsteig, reiße die Tür auf und sage, los, einsteigen. Der steigt ein und im Einsteigen registriere ich, das ist gar kein Geigenkoffer und es ist auch nicht der Klaus Riedl. Aber der Moment zwischen das und das ist, ich konnte nicht umhin, Ich bin losgefahren. Und wir hatten beide so eine Angst. Der dachte, er wird entführt. Und ich dachte, was mache ich mit dem? Und da sind wir bis zum Arsenal gefahren. Und dann habe ich gesagt, aussteigen. Der arme Mann ist ausgestiegen. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Falls er das hört, das tut mir nicht leid.
Okay, du weißt bis heute nicht.
Ich weiß es bis heute nicht. Nein, als ich reinkam, hat der Klaus Riegel gerade seine Geige gestimmt. Also er war es nicht.
Du hast einen Mann entführt.
Ich habe einen Mann entführt, ja. Da auch da wieder die Kraft der Sprache, einfach zu sagen, einsteigen, los, einsteigen. Und es steigt jemand ein. Ja, so war das. Also,
okay, ein Aufruf an alle Menschen da draußen. Wir wollen diesen Mann finden. Maria Happel möchte sich entschuldigen. Also falls Sie jemals von Maria Happel entführt wurden in der Nähe des Arsenals, melden Sie sich bitte bei uns auf unserer Insta-Seite. Ja.
Aber ansonsten ist das Strafregister bisher...
Ich weiß es nicht. Oh Mann, ja.
Du bist ja nicht nur Entführerin und Schauspielerin, du bist auch Theaterprinzipalin.
Ja.
In Reichenau. Mhm. Seit wann machst du das?
Das geht jetzt in die vierte Saison, wow, doch schon, ja. Ja, wir haben gerade den neuen Spielplan präsentieren dürfen und ja.
Ich war ja letztes Jahr im Sommer,
ja,
war ich dort und war überrascht, wie viele Produktionen dort ablaufen. Das ist ja unfassbar, das Volumen.
Ja. Also wir haben ja nur einen Monat, mehr oder weniger Zeit, einen Monat auf dem Lande. Aber wir haben zwei Spielstätten mit dem Kinderstück 3 und in diesem Jahr bekommen wir eine neue Spielstätte dazu, nämlich wir gastieren im Zypernhotel. Und also im letzten Jahr haben wir in den 4 Wochen 128 Vorstellungen gespielt. Ja. Und dieses Jahr werden es dementsprechend ein paar mehr.
Wow. Ist das mittlerweile fertig renoviert, das Zypernhotel?
Aber natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Sonst dürften wir da nicht spielen, glaube ich. Also es steht uns im Sommer zur Verfügung.
Spannend.
Ich habe dort meine Garderobe gehabt im Südbahn. Also teilweise ist es großartig hergerichtet, aber dann...
Es gibt schon so eine Ahnung von, also
es gibt, ja,
es gibt eine Ahnung.
Man spürt und, schon, das und, könnte was werden.
Und zum Spielen ist es natürlich noch als Theaterort so, dass man ist ein bisschen, wenn man in Hamburg tagsüber über die Reeperbahn geht, ist es sehr ernüchternd.
Ja.
Ja, so ist es da auch, wenn man jetzt reingeht. Aber am Abend, wenn die Scheinwerfer drin sind, wenn die Lichter strahlen, wenn das plötzlich lebt, dann macht man eine Zeitreise und dann kann man sich auch in diesem, sage ich mal, morbiden Charme das so gut vorstellen, dass man da reinfällt und das ist ganz toll.
Weißt du jetzt, was ich gemeint habe? Sie ist assimiliert und nicht integriert.
Absolut.
Das ist eine Österreicherin gefangen im Körper einer Deutschen.
Absolut.
Das ist auch ein Alter, oder?
Ja, deshalb bin ich so blond.
Schausauger des Sano.
Du hast eingangs was erzählt, wenn du dir in den Spiegel schaust und das erste Mal dein Ich entdeckst. Wie ist denn das mit dem Schauspiel oder wie ist es für dich, weil es wahrscheinlich auch für Kolleginnen vielleicht anders ist als für dich. Wie ist es da mit dem Ich? Kommt man dem näher oder entfernt man sich von dem mit jeder Rolle?
Das kommt auf die Rolle an.
Okay.
Also manchmal liest man was und sagt, oh, das bin ja ich. Und merkt bei den Proben, oh Gott, das ist so weit weg, ja, wie nur irgendwas. Und umgekehrt passiert es aber auch, dass man ein Stück liest und sagt, warum soll ich das spielen? Was hat denn das mit mir zu tun? Und plötzlich merkt man, das hat sehr wohl und sehr viel mit einem zu tun. Und ich meine, Aneignung ist ja mehr oder weniger unser Beruf, ja. Wir müssen uns die Rollen, die wir bekommen, die suchen wir uns ja auch nicht oft nicht selber aus, die müssen wir uns so aneignen. Also wir sind die Hülle, ne? Und sind die Flasche, die leer ist, und müssen sie anfüllen. Und das gelingt mal besser und mal weniger. Manchmal schäumt's über. Ja, manchmal ist nur noch so ein Rest drin. Ja. Also je nachdem. Und manchmal ist es perfekt und perlt und sprudelt und ist einfach großartig.
Das Gefühl kenne ich. Manchmal weiß auch nicht, was man da jetzt gemacht hat, dass es so gut geworden ist. Und dann versucht man das am nächsten Abend wieder herzustellen und scheitert, weil irgendwas fehlt oder weil man es vielleicht zu sehr will, dass es funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist, gibt es eine Geschichte, wo es dir komplett daneben gelungen ist, wo du dir denkst, da ist mein Hoppala passiert, das war fast beschädigend für meine Seele.
Ich glaube, das passiert einem öfter in einem Schauspielerleben, weil man will ja immer diese Messlatte, also wenn es wirklich toll war, will man ja nicht runtergehen. Und das schafft man dann. Du kannst so Anlauf nehmen, so viel du willst, kommst nicht drüber. Ja. Ja? Weil man eben zu viel will oder weil es Krampf wird oder weil es...
Ja. Aber das wollte ich jetzt nicht hören.
Was wolltest du denn?
Was ich hören will, ist von dir.
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Was dir passiert ist, worüber du heute noch lachen kannst. Ist dir irgendetwas passiert, wo du dir denkst, zum Glück ist mir das passiert, weil es war lustig.
Es gibt eine Geschichte, die ist zum Glück nicht mir passiert, aber
erzähl.
Ich war dabei. Also
ja, nehmen nein, wir auch.
Wir hatten im Sommer eine wunderbare... Ein Stück von Die Königinnen, eine fiktive Begegnung von Isadora Duncan und Maria Callas. Ich durfte Maria Callas lesen und meine hochgeschätzte, verehrte Kollegin und Freundin Sona MacDonald war Isadora Duncan. Sie hat auch getanzt und es war fantastisch, ja. Und wir haben das sechsmal gemacht als szenische Lesung. Wir hatten immer das Buch in der Hand, aber wir konnten schon große Teile dann auswendig. Und es war eine Vorstellung, die letzte. Und ich dachte plötzlich, oh, sie macht es auswendig. Okay, dann muss ich jetzt nachziehen. Ja, habe auch das Buch. Und es waren aber plötzlich Worte dabei, die nicht im Text standen.
Improvisiert.
Ja, es war sehr improvisiert. Und zum Teil habe ich gedacht, okay, also jetzt, was stimmt nicht? Ja, also wir haben wirklich dann um unser Leben mit improvisiert, bis wir kurz vor Ende ziemlich zuraunte, ich habe keine Kontaktlinsen drin.
Das heißt, sie hat den Text nicht lesen können.
Sie konnte ihn nicht lesen. Dadurch entstanden so viele neue Situationen und Worte. Und es war irre. Also das weiß ich. Aber was meinst du? Du meinst was anderes, oder?
Ich meine was anderes.
Hilf mir mal auf die Sprünge.
Ich habe ja mit dir Lesungen machen dürfen.
Ja.
Wobei ich furchtbar war. Du warst großartig.
Man ist immer so gut wie das Gegenüber.
Das heißt, okay, ich war großartig, du warst furchtbar.
Genau.
Ich habe eine Geschichte gehört, mir wurde erzählt, dass du dich mal verlesen hast, dass du einen Buchstabendreher gehabt hast.
Den schlimmsten Buchstabendreher aller Zeiten.
Und genau das, den will ich hören.
Ja, den willst du hören. Und das Schlimme ist, ich hatte meine Tochter gebeten, also die war in dieser, es war eine Lesung. Sie war in dieser Lesung und ich hatte sie gebeten, das aufzuzeichnen und aufzunehmen, ja. Und sie hat gesagt, ich habe keinen Akku mehr hier. Also sie hat exakt an diesem Abend 16 Sekunden aufgenommen. Dummerweise sind es genau die 16 Sekunden mit diesem Versprecher.
Können wir den Versprecher bitte hören?
Ich habe statt mit der bösen Miene gesagt,
nein,
die Mösenbiene. Und sie hat es in ihrem Handy. Und wann immer wir Probleme haben, zückt sie es und spielt es mir vor. Ja,
das ist passiert. Ist das, wie man heute sagt, viral gegangen? Oder war sie nett genug,
nein,
das nicht hochzuladen?
Noch ist sie nett.
Das ist die Last Resort dann.
Das Ass, ja, was sie in der Hand hat, ja, für alle Fälle. Mama, ich hab da was, ja.
Na, jetzt kann sie dich nicht mehr damit erpressen. Jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus. Ich danke euch sehr, dass ich diese Beichte hier ablegen durfte.
Ich habe jetzt leider Gottes, muss ich sagen, zu Mösenbiene kein Bild im Kopf.
Nein. Ich möchte auch keins.
Ich bin dem Schicksal auch ein bisschen dankbar.
Ja. Das ist doch in Ordnung.
Ja, es ist gut. Man merkt bei euch beiden, ihr kennt euch länger.
Ja. Ja.
Ihr habt zusammen gedreht. Kann man erzählen? Darf man? Darf ich neugierig sein?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir es erzählen dürfen. Also sagen wir einfach, sagen wir nicht, welcher Film es ist. Mhm. Sagen wir einfach.
Aber wir sahen beide aus wie eine Mösenbiene.
Ich habe vorhin Fotos gesehen und stimmt, also wenn man sich irgendwie vorstellt, dann so.
Ich stehe gerade auf Auftritt. Also auf Auftritt, ich stehe auf Position und warte auf das und bitte des Regisseurs und plötzlich steht Maria Happel in ihrer Verkleidung vor mir und sieht mich in meiner Verkleidung. Und wir sehen einander und dann haben wir 2 Minuten hysterisch gelacht. Wir waren nicht amüsiert, sondern wir waren fertig.
Ja, das stimmt.
Du hast ausgeschaut, das war...
Nein, es ist wirklich...
Es war wirklich...
Köstlich.
Ja, köstlich.
Ja.
Wann erscheint das? Wo?
Das können wir schon genau sagen.
Ach, wirklich? Ja, weißt du das?
Ich weiß, dass die Kinopremiere am 27. Dezember 2025
ist. Ach so, jetzt dachte ich in 2 Wochen.
Erst 25?
Ja, 25, ja.
Wow. So spät erst. Mhm. Ja, dann weißt du so viel mehr als ich.
Ja, also die arbeiten jetzt ein Jahr, aber ja, es ist sehr viel Technik drin, es ist sehr viel, was wir gar nicht beeinflussen können, das ist viel Arbeit.
Nein, also wenn das erst 25 ist, dürfen wir definitiv nicht drüber reden.
Gut. Ah, okay, gut. Naja, wir haben ja nichts verraten. Außer,
nein, wir haben nichts verraten, außer dass wir ausgesehen haben wie Mösenbienen.
Der Titel schreit nach einem Libretto.
Das Großartige ist auch, dass ich unbedingt, ich habe als junger Mensch damals den Film Die Sintelbauern gesehen.
Ja.
Und seitdem bin ich ein wahnsinniger Fan von A. Simon Schwarz und B. Sophie Reuss. Die beiden verehre ich, seit ich diesen Film gesehen habe, hoch. Und den Traum, mit Simon Schwarz zu arbeiten, habe ich mir erfüllt bei Braunschlag. Und woran ich gescheitert bin bis heuer, war jemals mit Sophie Reuss zu arbeiten. Und als ich gehört habe bei einem Projekt, das David Schalko macht, dass Sophie Reuss dabei ist, habe ich ihn angebettelt. Ich habe gesagt, eine winzige Rolle. Ich brauche auch kein Geld. Ich möchte einmal mit Sophie Reuss gemeinsam vor der Kamera stehen. Das ist, und hat nicht funktioniert. Und heuer war es der Fall. Und sagen wir so, Sophie Reuss hat auch nicht besser ausgeschaut als wir zwei, oder?
Nein, aber mir ging das ganz ähnlich, weil, also, wir kennen uns natürlich schon sehr lange und sie ist die Deutsche, die gefangen ist im Körper der Österreicherin.
Ja,
also
wir sind genau
quasi
umgekehrt.
Wir haben genau zur gleichen Zeit haben wir quasi die Standorte gewechselt,
ja.
Und haben uns immer beäugt und beobachtet und uns wahnsinnig gern gehabt bis heute. Und für uns war das auch die erste Zusammenarbeit, ja.
Kannst du dich erinnern, als wir gemeinsam an der Bar gesessen sind? Nach Drehschluss sind wir zu dritt an der Bar gesessen.
An welcher?
An der Hotelbar. An der Hotelbar.
Ja.
Du, Sophie und meine Wenigkeit.
Ja, ich weiß. Ja.
Und sie war wirklich, wirklich angefressen, als ich den Scherz gemacht habe. Also für eine Deutsche machst du den österreichischen Dialekt wirklich gut nach. Das hat sie echt getriggert. Das hat sie
wirklich
getriggert. Weil
die Deutschen keinen Humor haben.
Wenn sie das hört, dann hasst sie dich. Du bist auf sehr dünnem Eis.
Ja, da fühle ich mich wohl.
Nein, wir haben uns wirklich schon immer, also gab es da eine große, große Zuneigung und Anziehung. Und es war wirklich auch fein, mit ihr diese Arbeit zu machen, ja.
Was gibt's demnächst auf der Burgtheaterbühne von dir zu sehen?
Nun ja, ich habe ja jetzt gerade Premiere gehabt mit Toto. diese Uraufführung von Sibylle Berg, die als Musical quasi aufgeführt wurde. Da schließt sich der Kreis in einer Inszenierung von Ersan Montag. Und das war eine wahnsinnige Herausforderung und Arbeit, aber auch mit einer tollen Musik von dem Benny Brachtel. Und ich habe geackert, ja. Aber es macht jetzt unheimlichen Spaß, das zu spielen. Das ist ein fantastisches Ensemble und macht viel Freude. Und die nächste Woche beginne ich mit Proben zu Tartüff mit Barbara Frei. Das ist meine zweite Produktion in diesem Jahr im Burgtheater.
Wow. Immer zwei Ts.
Ja.
Sie kann sich's nicht anders merken.
Tartüff. Ach wirklich, na? Das ist ja toll, ja.
Ein Sprachbastler, der Tom.
Toll.
Ja, ja. Autist.
Hast du das Sprachbastelbuch gehabt als Kind?
Nein, ich habe das gehabt mit dem Clifford the Big Red Dog. Kennt ihr das? Wo ein Hund sehr riesig ist und die Geschichte ist die, hier ist er sehr riesig im Supermarkt, hier ist er sehr riesig zu Weihnachten, hier ist er sehr riesig im auf der Straße. Und dann habe ich gewusst, ich muss irgendwas mit Sprache und mit Text machen, weil das geht sicher besser.
Falls Sie sich fragen, warum ich mit dem Herrn Mahnmeier zusammenarbeite, das ist der Grund.
Ja, aber wir haben ja auch das Gespräch so begonnen. Auch Kleine können Größe zeigen. Ja. Können riesig sein, ne?
Wenn du auf den Nachwuchs blickst, im Schauspiel, im Theater. Hast du Bauchweh oder freust du dich?
Also wenn ich auf meinen Kopf schaue, habe ich Bauchweh. Ja? Der Nachwuchs, es geht immer schneller. Ich muss dauernd färben. Im Theater oder im Privatleben, ich freue mich über Nachwuchs natürlich, ja, weil das ist unsere Zukunft. Bauchweh macht mir, ja, wie wahrscheinlich immer allen Eltern, die sagen, oh Gott, wie soll es weitergehen, wie soll das sein? Ja, die Theaterentwicklung, ja, jein. Also ich, auch da gibt es eine fortwährende Entwicklung. Ich möchte sie nicht verpassen.
Ja.
Das Zauberwort heißt Branko Samarowski für mich, ja.
Das ist die zweite Erwähnung in diesem Podcast von Branko Samarowski.
Ja.
Naja, damit die Aufzeiger kann ihn auch schon erwähnen.
Ja, klar, weil er ist der jüngste Kollege, den ich kenne.
Ja.
Weil das hat nichts mit einem Alter zu tun oder sonst was. Ja, das ist also diese Wachheit und diese Neugier, die vielleicht auch Max Reinhardt meinte, als er gesagt hat, dass der Beruf des Schauspielers sind die, die sich die Kindheit in die Tasche stecken, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen. Vielleicht trifft sich da was, ja. Also deshalb mache ich mir diese Sorgen nicht, weil das Spielerische, das Erfahren, die Neugier, das ist das, was bleiben soll oder was meiner Meinung nach auch immer bleiben wird. Und dass man sich mal verfahren kann oder wenn man die Lokomotive baut und die Gleise sagt, da muss ich wieder dahin zurück, dann geht's wieder, ja. Es gibt Brücken, es gibt Achterbahnfahrten, es gibt aber letztendlich, glaube ich, immer diese Sehnsucht nach dem Theater, nach dem Traum, nach der Welt, die entstehen kann, wenn der Vorhang sich hebt.
Sehr, sehr spannend.
Ja. Wäre ein schönes Schlusswort, aber dann wäre der Podcast zu kurz. Abgesehen davon, es ist ein Vergnügen, dich hier zu haben. Absolut. Und deinen Geschichten zu lauschen. Das ist großartig. Branko Samarowski ist, um bei den Bildern, die wir vorhin schon verwendet haben,
ja,
ein Teenager gefangen im Körper eines älteren Mannes.
Absolut, ja.
Also sein Sohn und mein Sohn,
ja,
sind gemeinsam im Kindergarten gewesen. Und hin und wieder, wenn er seinen Sohn und ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht haben, sind wir dann gemeinsam noch auf einen Kaffee gegangen. Und der Kaffee ist dann haben wir dann halt ein, irgendwann einmal einen Seiterl getrunken, weil da haben wir dann halt ein Gulasch gegessen. Und ohne Seiterl kannst du kein Gulasch essen, nicht? Und dann irgendwann einmal am Nachmittag haben wir dann die Muttertiere angerufen und gesagt, brauchst du nicht abholen, ich hole ihn ab. Der Branko und ich holen den Buben ab. Und dann irgendwann einmal um 11 auf der Nacht haben sie uns dann an den Ohren aus dem Wirtshaus rausgezahlt.
Wir haben so ein Ritual, wir wohnen beide im Dritten und wir haben so eine, der Dirk, mein Mann und Branko sind Best Friends, ja, schon, keine Ahnung, viele, viele, viele Jahre. Also, und wir haben seit Jahren das Ritual, dass wir gemeinsam Weihnachten feiern. Wir machen zwei Gänse, die kommen dann mit ihrer Gans und mit ihrem Rotkraut und wir mischen die Knödel und wie auch immer. Und
beide Families zusammen?
Beide Families, ja, große Tische.
Wow.
Und wir feiern auch Silvester zusammen, seit vielen Jahren.
Okay.
Und da ist das, zum Beispiel macht der Branko einen Tafelspitz, weil er ist der König, also er macht den besten Tafelspitz. Und Kirsten Dehne bringt den Käse mit, die macht die Käseplatte. Ja. Und Adam, den wir nicht mehr unter uns haben, und Astrid waren einfach viele Jahre bei uns mit Astrids fantastischem Heringssalat. Urs Hefti hat die Zaubershow übernommen für die Kinder, ja. Und wir hatten einfach, wenn ich das jetzt so im Nachhinein bedenke für unsere Kinder, diese unglaublich tollen Silvesterfeiern, die sie mit ins Leben nehmen mit den fantastischsten Menschen, Bernd Birkhahn und seiner Frau, und die alle irgendwie aus dieser Burgtheaterzeit ihr Silvester bei uns verbracht haben und das neue Jahr mit uns begonnen haben, ist das irgendwie sowas, wo ich denke, wow, das ist einfach klasse.
Trägt man bei solchen Gelegenheiten die große Geste und die Inszenierung mit ins Private?
Nein.
Nein.
Nein, eben gar nicht. Also das sind einfach dann immer fantastische Feiern gewesen, und die Kinder haben immer so ein Lied gehabt, Same Procedure as Every Year, also dieses Silvesterlied, was wir alle gesungen haben, mit, was weiß ich, ja, Bleigießen, und sicher haben wir das 7 Jahre in Folge so gehandhabt, und 7 Jahre sind in einem Leben von einem Kind von 6 bis 12
eine Ewigkeit. Und, eine Ewigkeit ist das.
Ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich Ihnen so viele schöne Wünsche ins neue Jahr mitgeben konnte. Und da war eben auch die Kinder von Branko dann dabei. Und das Nicolo-Fest, das war auch immer entscheidend. Es war immer ein toller Nicolo da.
Ich habe von einer Schauspielkollegin einen Satz gehört, der mich fasziniert hat. Sie hat gemeint, mit den Haxen von der Happel hätte er Weltkarriere gemacht.
Das ist richtig. Und ich darf es auch sagen, wer es war, weil sie es selber schon öffentlich gesagt hat. Ja, es war damals, als ich ans Burgtheater kam, war für alle natürlich nicht verständlich, warum der Peimann jetzt noch eine Deutsche, sie wussten noch nicht, dass ich gefangen bin im Körper, ja, eine Deutsche holt für das Stück. Ohne Text, ja. Und ich hatte eine Szene mit dem Kollegen Czentschitz damals, ja. Ich trug in dieser Szene so einen Minirock, und wirklich das Ensemble, das war ein großes Ensemble für das Stück, die Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Es waren alle Kollegen da und schauten aus der Seitengasse, warum man jetzt mich dafür geholt hat und so. Und die Kollegin, hoch verehrt und geschätzt und geliebt, Ulrike Beimpold, hat dann gesagt, noch mit die Haxen von der Hapledia-Weltkarriere gemacht.
Sehr schön.
Da sieht man, wie ungerecht Mutter Natur sein kann. So wunderschöne Beine.
Und dann doch so klein.
Und doch so klein.
Ja, gut. Ja. Ja, gut, für meine Größe habe ich lange Beine. So kann man es auch sehen. Es liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Naja, ja, ist alles relativ, ne?
Ich darf das sagen, ich bin ja ein Riesenschnauzer-Dackel-Mischling.
Ja.
Nicht?
Ja.
Meine Beine sind auch mehr so Fortbewegungsknollen. Laufwarzen.
Nein. Na, du hast für deine Größe auch lange Beine. Weil nur Lügen haben kurze Beine.
Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Maria Happel, fürs Kommen.
Dickes Bussi. Dankeschön, dass
du
da warst.
Ich danke euch. Oh, herrlich.
So, die Tür ist zu. Jetzt habe ich kurz warten müssen, weil das muss ich heimlich machen, weil der Robert viel zu gut erzogen ist, um sowas zu machen. Ich mache Werbung. Wer den Robert als Kaiser vermisst, kann ihn nämlich im Dezember 3-mal live in Wien sehen. Und zwar am 27., 28. und 29. Dezember im Globe Wien beim Wir sind Kaiser Jahresrückblick, wo auch der Rudi Rubinek wieder als Seifenstein dabei sein wird. Und ganz wichtig, das wird nicht im ORF ausgestrahlt. Das heißt, wer das sehen will, muss wirklich in person da live hingehen und sich ein Ticket kaufen und sich das anschauen. Der kaiserliche Jahresrückblick im Globe Wien am 27., 28. und 29.12. Und Tickets gibt's auf globe.wien und auf öticket.com.
Missing Link.